Der vierte Faktor hängt damit zusammen. Von den domestizierten Tieren, mit denen die Menschen dicht an dicht lebten, überwanden Erreger die Artgrenze und lösten als Zoonosen tödliche Seuchen aus. Es mangelte noch an entsprechenden Immunitäten und Resistenzen. In Megasiedlungen sind erstmals genügend Menschen vorhanden, dass Krankheiten sich lange halten konnten, da sie ein genügend großes Reservoir an potenziellen Kranken boten. Diese vier Faktoren trugen dazu bei, das Schicksal von Çatalhöyük zu besiegeln. Zogen die Menschen Lehren aus dem Kollaps? Schließlich hatten sie noch keine Ahnung von den tatsächlichen Krankheitserregern. Es ist verlockend anzunehmen, dass Çatalhöyüks Schicksal der Ursprung für Mythen sein könnte, wie sie Jahrtausende später in Geschichten wie der vom Turmbau zu Babel oder Sodom und Gomorra niedergeschrieben werden. Götter mögen es nicht, wenn Menschen dicht gedrängt zusammenleben und schicken deshalb Strafen, um sie in alle Welt zu zerstreuen. Immerhin fällt der Niedergang von Çatalhöyük mit einem Exodus aus Anatolien nach Europa zusammen. Die Migranten scheinen sich ganz der Maxime Go West verschrieben zu haben. Sobald ein Ort besiedelt war, zogen die nächsten schon weiter, und zwar bevor dessen Ertragsgrenze erreicht war. Dabei war die Kultivierung neuen Landes eine enorme Plackerei. Erst musste Wald gerodet und Langhäuser gebaut werden, dann war der Boden zwischen den Wurzelstöcken im mühseligen Hackbau zu bestellen. Der von Ochsen gezogene Pflug wird erst knapp zwei Jahrtausende später erfunden. So kam die neue Nahrung produzierende Lebensweise nach Europa. Das haben Archäogenetiker in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Es handelt sich demzufolge um keine Innovation, die von europäischen Jägern und Sammlern gemacht oder übernommen wurde, sondern um einen Import neolithischer Migranten. Die ersten Bauern aus Anatolien hatten das gesamte neolithische Paket dabei. Sie brachten Getreide, Vieh und Keramik mit, aber auch eine ganz neue Saat der Gewalt. Es verblüfft, wie schnell sich die Bauern in Europa ausbreiteten und überall dort niederließen, wo sie fruchtbare Löss- und vor allem Schwarzerdeböden fanden. Ab der Mitte des 6. Jahrtausends vor Christus hat die Linearbandkeramik, so der Name der ersten neolithischen Kultur Mitteleuropas, die Bördegebiete Deutschlands und das Pariser Becken erreicht. Während der folgenden 300 Jahre liegen keine Nachweise für Auseinandersetzungen vor. Obgleich einzelne Siedlungen mit einem Graben umgeben waren, besaß der noch eher den Charakter einer Abgrenzung. Die friedlichen Zeiten endeten ab 5200 vor Christus mit erheblich gestiegenen Bevölkerungszahlen sowie einer Klimaveränderung, die für Trockenheit und Ernteausfälle sorgte. Waren dieselben Mechanismen wie in Çatalhöyük am Werk? Erst nach einer Phase des Prosperierens, die dazu führte, dass alle für die frühe Landwirtschaft tauglichen Böden besetzt waren, eskalierte die Gewalt. Tatsächlich entdeckten Archäologen in dem Zeithorizont von 5200 bis 4800 vor Christus immer mehr Hinweise auf Krieg und Massaker. Vier von ihnen sollten wir uns anschauen, unterscheiden sie sich doch auf ebenso schreckliche wie aufschlussreiche Weise voneinander.